Du hörst den Online Business Evolution Podcast, Episode 276. In dieser wunderbaren Episode spreche ich mit WordPress-Expertin Stefanie Motival darüber, wie du deine Technikangst überwinden kannst und worauf du achten solltest, wenn du dir eine WordPress-Website aufbaust. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu Online Business Evolution. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich habe mein Online-Business im November 2014 gestartet und nach über 2 Millionen Euro Umsatz und vielen Ups und Downs auf meinem Weg kann ich dir einiges darüber erzählen, wie Online-Business heute funktioniert. In dieser Show lernst du, wie du dein Business so aufstellst, dass es sich leicht und frei anfühlt und deiner Persönlichkeit, deinen Werten und deinen Stärken entspricht. Mit meiner besonderen Mischung aus Strategie und bodenständigen Mindset-Tipps zeige ich dir außerdem, wie du dein Business nach deinen ganz eigenen Vorstellungen gestaltest und dadurch finanziell noch erfolgreicher wirst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald. Und heute möchte ich über ein Thema sprechen, das ich sehr, sehr spannend finde und auch sehr, sehr wichtig finde. Nämlich, wir wollen uns so ein bisschen unterhalten über das Thema Frauen und Technik. Und dafür habe ich mir einen wunderbaren Gast eingeladen. Und zwar Stefanie Motival, meine Kundin und WordPress-Website-Expertin. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo, liebe Stefanie.
Ja, hallo und vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ja, ich freue mich, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Ich habe mir so gedacht bei der Vorbereitung so, okay, WordPress-Website, dazu habe ich schon ein paar Interviews gehabt in meinem Podcast und habe gedacht, so, was für ein Thema kann man da so irgendwie so ein bisschen nehmen, damit es nicht nur so WordPress ist. Und ich habe auf deiner Website nachgelesen, auch auf deiner Über-mich-Seite. Und wir arbeiten zwar schon seit ein paar Monaten zusammen, aber trotzdem habe ich da nochmal so ein bisschen genauer hingeschaut. Und da hast du geschrieben, dass du, und siehst du, ich habe es schon wieder vergessen, weil es sehr kompliziert klang, irgendwas mit Technik studiert hast. Das kannst du gleich nochmal erzählen. Und dann hast du auch geschrieben, dass du in Bewerbungsgesprächen, als du damals dich noch für Angestelltenjobs beworben hast, gefragt wurdest, wie kommt es denn, dass sie sich als Frau für Technik interessieren? Was ja an sich schon mal eigentlich eine völlig sexistische Frage ist, muss man ja mal sagen. Und dass du, habe ich gelesen, auch beim Mediamarkt, wie war das mit dem Mediamarkt, was hast du da geschrieben?
Gefragt wurdest. Das war mit dem Festplattengehäuse, da haben die mich gefragt, ja, wie kommt es denn, dass sie sich damit so gut auskennen als Frau?
Ja, als ob das nicht möglich wäre, ne? So ganz komisch, genau. Mhm. Vielleicht magst du einmal kurz so deinen Werdegang berichten, wie bist du denn als Frau zur Technik gekommen? Also das erklär mich mal so bitte.
Mensch, ja, wie kann das denn sein? Genau, nee, also ich habe mich tatsächlich schon früh für Computer interessiert. Wir waren so eine der ersten Familien damals, als die Kinder noch nicht mit Computern aufgewachsen sind, da war das ja noch was Besonderes. Und mein Vater hatte zufällig eine Computerfirma, also hat es wahrscheinlich ein kleines bisschen damit zu tun. Genau, und dann hatte ich halt gleich so ein Faible dafür. Ich fand das ganz, ganz toll. Er hat mir da gezeigt, wie man so in Windows und in Microsoft DOS sich da so mit diesen Befehlen durchhangelt wie das alles funktioniert. Und ich fand es ganz spannend. Also hat mich einfach immer sehr begeistert. Und dann habe ich nach dem Abitur, habe ich dann Fachinformatik-Ausbildung gemacht. Und das heißt vollständig Fachinformatik für Systemintegration.
Ja, das war das, was ich vergessen habe.
Genau. Ja, das ist auch ein bisschen kompliziert, das stimmt, es gibt auch zwei. Es gibt Fachinformatik auch noch für Anwendungsentwicklung, das ist mit Programmieren und ich habe halt das gemacht, was sich so um Netzwerkeinrichtungen dreht, dass man quasi in größeren Firmen oder sowas baut man so ein komplettes Computernetzwerk auf, schließt die Drucker an. Genau, und in der Ausbildung haben wir wirklich alles gemacht, vom Computer zusammenschrauben bis hin auch zu Support vor Ort oder am Telefon, alle möglichen Betriebssysteme und da war ich in meinem Element, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Genau, dann habe ich noch ein paar Jahre in der IT auch gearbeitet, im IT-Support und danach noch wollte ich noch mal tiefer einsteigen in die Informatik und habe eben noch ein Masterstudium in der Bioinformatik drangehängt. Genau, also auf jeden Fall alles rund um Informatik.
Total cool. Ich finde, also ich sehe super viele Parallelen, wenn ich mir deinen Werdegang anschaue, weil bei mir ist so, mein Vater hatte zwar keinen Computerladen, aber der war oder ist heute noch Informatiklehrer und ich saß nämlich auch mit den ersten Computern damals, muss so Anfang der 90er oder was gewesen sein, schon als kleines Kind mit im mit vorm Computer und habe quasi alles so von noch DOS-Eingaben machen mitbekommen bis zu, als dann ging es los mit AOL und diesem ganzen Zeug, ne, mit diesem, wo das ISDN immer noch so diese Piepsgeräusche gemacht hat, ne? Und ja. Ich kann mich erinnern, ich habe auch super früh, weil ich habe auf deiner Seite gelesen, dass du auch Counter-Strike gezockt hast. Ja, als meistens einzige Frau. Und ich habe nämlich auch schon sehr früh angefangen mit Computer-Games und habe damals so Prince of Persia und solche Sachen noch gespielt. Ah, also die ersten Jump and Runs, die es so gab. Dann kam irgendwann Hugo und sowas alles, ne? Und deswegen kann ich mich da sehr gut mit identifizieren, weil wir haben da wirklich viele, viele ähnliche Berührungspunkte. Nur, dass ich mich entschieden habe, jetzt nicht in diese Technikrichtung zu gehen. Ich glaube, dafür war ich auch zu schlecht in, weiß weiß nicht, Mathe und diesen ganzen naturwissenschaftlichen Sachen. Also irgendwie hat es mich dann in eine andere Richtung gezogen. Aber da haben wir tatsächlich echt einen sehr ähnliche Vergangenheit oder Start mit Computern ins Leben gehabt. Und ich glaube, das ist auch schon so ein Aspekt für, was beeinflusst denn, ob Frauen später Angst vor der Technik haben? Und ich meine, wir haben das halt deswegen nicht, weil wir damit auch wirklich aufgewachsen sind und uns auch früh ja, damit auch einen Zugang dazu verschafft haben. Aber was sind denn so deiner Erfahrung nach so die häufigsten Ängste und Sorgen, die Frauen äußern, wenn sie sich auch mit diesem Thema Technologie allgemein und insbesondere dann auch mit WordPress auseinandersetzen müssen? Denn irgendwann braucht man ja eine Website früher oder später, wenn man in die Selbstständigkeit geht.
Ja, ich glaube, das ist echt so, weil das einfach so ein riesengroßes Vorurteil ist, dass Frauen sich oft nicht mit Technik auskennen, dann trauen sich viele nicht ran und dann verselbstständigt sich das ja, weil wenn man sich nicht rantraut, dann lernt man es natürlich auch nicht. Und ich weiß noch, dass meine Mutter zum Beispiel auch gesagt hat, oh, ich kann den Videorekorder nicht bedienen. Dann habe ich gesagt, guck dir das doch einfach mal eine Minute in Ruhe an, es ist wirklich nicht schwer. So, man muss einfach nur, ja, das mal ausprobieren und dann dran gehen und dann sieht man, es geht eigentlich. Mhm. Ja, und gerade bei WordPress, also da ist natürlich auch das Vorurteil oder es ist auch ein bisschen Wahrheit dran, dass es ein relativ komplexes System ist, dass man da viel selber einstellen muss, was jetzt im Gegensatz zu Baukastensystemen oft nicht der Fall ist. Ne? Also da klickt man so ein bisschen rum und da hat man halt die Website fertig und bei WordPress kann man alles machen, dafür muss man aber eben auch viel selber machen. Mhm. Und da haben halt viele einfach dann Respekt vor und denken so, uff, ja, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, ich will nichts kaputt machen. Genau.
Ja, und ich glaube, es ist auch wirklich so, dass wenn dir Leute dein Leben lang einreden, dass du irgendwas nicht kannst, du glaubst das ja selber auch, ne? Ich kenne auch super viele, nicht nur Frauen, Menschen im Allgemeinen, die einfach sagen, ich bin nicht kreativ. Aber ich glaube, es kommt zum Beispiel auch darauf an, was bezeichnet man denn als kreativ und was bezeichnet man als Technik? Also manche denken ja, Technik ist Programmieren, dabei ist ja Technik viel, viel mehr. Und wenn man mal sagt, keine Ahnung, Glühbirne auswechseln, ist streng genommen auch Technik. Das kriegst du ja auch hin, ne? Also ich meine, es ist immer die Frage, wie definiert man Technik auch? Und ich glaube, da stellen sich viele gleich immer sowas super Komplexes, Kompliziertes vor. Und man muss ja auch sagen, ganz ehrlich, die Systeme und Technologie, die wir heute haben, auch im Online-Business und so, ey, hättest du vor 20 Jahren angefangen, das ist schon so einfach alles geworden. Also was heute schon alles möglich ist, ohne dass man dafür jetzt jemanden wie dich unbedingt beauftragen muss, ist echt der absolute Wahnsinn. Also das ist ja wirklich schon bedeutend einfacher geworden alles, ne?
Das stimmt. Vor 20 Jahren habe ich auch meine erste Website noch wirklich in HTML so selbst.
Ja, ich auch. Ja.
Genau.
Und dann kam irgendwann Frontpage von Microsoft, oder? Hieß das damals?
Frontpage, also ich habe mit Macromedia Dreamweaver dann tatsächlich noch gearbeitet.
Das habe ich auch eine Zeit lang benutzt. Alter, wir sind so eine Nerds. Steffi, witzig. Das ist nicht normal.
Ganz ehrlich. Ja, und dann kamen halt die ersten Content-Management-Systeme raus. Da habe ich mit Mambo, hieß das damals noch, was heute Joomla heißt, habe ich mit Webseiten dann erstellt. Genau.
Ja. Was würdest du denn sagen, was so die Hauptgründe sind, warum dann viele Frauen auch so Angst vor der Technik haben? Und wie unterscheidet sich das auch nach deiner Erfahrung so von den Erfahrungen, die Männer auch mit Technik machen?
Ich glaube also dadurch, dass dieses Vorurteil eben für Männer nicht so besteht, probieren die das einfach eher aus und sehen dann, also ich kenne auch viele Männer tatsächlich, die sich überhaupt nicht mit Internetseiten und alles aus, also mit dem ganzen Thema auskennen, aber die geben das dann auch eigentlich zu oder die
tatsächlich.
Okay. Ja, ich doch tatsächlich. Ich kenne einige, die sagen, ich kenne mich damit nicht aus. Ich möchte das auch gar nicht können. Genau. Aber bei Frauen ist es halt eher so, dass die das auch gleich, ich glaube, so ein Perfektionismus ist da auch immer mit dabei. Mhm. Also, dass die denken, Mensch, wenn ich das anfange, muss es halt auch gut werden. Und also das verhindert halt einfach viele, ne? Und ich meine, ich gehe immer direkt los. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Charaktereigenschaft oder sowas. Ich probiere es einfach aus. Ich habe auch schon viele Dinge kaputt gemacht tatsächlich. Ich habe auch schon mal aus Versehen was gelöscht, was nicht hätte gelöscht werden sollen. Aber in den meisten Fällen kann man ja dann, also es ist ja kein Weltuntergang.
Ja,
also ich glaube,
meistens ist es reversibel. Ja.
Die Konsequenzen stellt man sich vielleicht auch viel zu schlimm vor. Ne? Also auch dieses mit dem, man stellt die Website online und da kommen ja auch nicht gleich 50.000 Besucher und gucken sich das an und schreiben dann gemeine E-Mails, so, oh, das sieht aber schrecklich aus oder sowas.
Ja. Also ich würde lieber die 50.000 Besucher auf einmal nehmen und ein paar blöde E-Mails, die ich dann vielleicht kriege, als so lange zu warten, wie es normalerweise dauert, bis eine Website dann auch gefunden wird. Aber leider hat man die Wahl ja meistens nicht.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, es ist auch so, weil du gerade sagtest, viele haben dann diesen Perfektionismus, also insbesondere auch Frauen, weil man ja nun auch dieses Vorurteil nach Frauen und Technik, weil man das ja auch nicht noch bedienen will. Und ich glaube, dass deswegen auch viele Frauen genau aus dem Grund besonders perfektionistisch sind, weil sie eben nicht wollen, dass wenn jemand erfährt, man hat die Website selbst gemacht und da ist halt nicht alles tipptopp, dass man dann so sagt, so, ist ja kein Wunder, kannst das ja auch nicht als Frau, so, ne? Also keine Ahnung. Ich glaube, das ist jetzt kein bewusster Gedankenprozess, aber ich glaube, das spielt da auch so ein bisschen mit rein, ne? Dass man das dann auch wirklich gut machen möchte, gerade weil es eben sich um Technik handelt. Ne?
Ja, Das auf jeden Fall. Und auch das Vergleichen mit anderen natürlich. Dass man da sieht, oh mein Gott, die haben alle schon so tolle Websites. Was die halt oft nicht wissen, ist, dass die dann halt auch haben erstellen lassen oder vielleicht viele tausend Euro für ausgegeben haben oder dass die halt schon irgendwie 10 Jahre daran arbeiten.
Ja, das ist ein super guter Punkt. Was würdest du denn sagen, wie Frauen so auch ihre Technikangst überwinden können, wenn sie sich so zum ersten Mal auch mit der Erstellung oder überhaupt mit einer Webseite auseinandersetzen? Weil nicht jeder macht die ja selber. Du unterstützt ja Frauen, für die du die Websites erstellst, aber du hast ja, glaube ich, auch ein Programm, wo du den Frauen hilfst, das selber quasi für sich zu machen, aber wo du unterstützend auch tätig bist. Wie kann man sich da so annähern, wenn man so eine Technikangst hat, aber merkt, okay, irgendwie brauche ich mal eine Website und ne, es gibt ja auch so Frauen, die sagen dann so, ich will damit gar nichts zu tun haben, aber das geht ja auch nicht, weil wenn du die Website erstellst, die müssen ja auch zuarbeiten, ne? So. Was würdest du sagen, sind so die besten Tipps, die du geben kannst, damit man diese Technikangst überwindet?
Also generell, obwohl ich jetzt echt ein WordPress-Fan bin, würde ich sagen, wenn jemand wirklich sagt, ich möchte mich auf gar keinen Fall mit der Technik auseinandersetzen, ist es auch in Ordnung, wenn man erstmal mit einem Baukastensystem startet. Mhm. Irgendwie zum Beispiel Wix ist so eins, was relativ beliebt ist, was man mal ausprobieren kann. Und dann erarbeitet sich man sich das einfach mit der Zeit und guckt dann vielleicht nach 2 Jahren nochmal, so traue ich mich jetzt an WordPress ran. Und dann kann man ja immer noch umsteigen. Und also ich bin halt ein großer Fan von guten Anleitungen, dass man wirklich Schritt für Schritt sieht, wo fängt man an? Was ist der erste Schritt? Was ist der zweite? Weil ich glaube, das ist so ein ganz großes Problem, dass viele einfach völlig überfordert sind bei den 5000 Dingen, die man da beachten muss. Mhm. Sei es einmal die Inhalte, die ja auch noch neben der Technik da sind und dann der Datenschutz, wo ja auch immer ein ganz großer, eine ganz große Angst verbreitet ist, so, ne? Dass man da abgemahnt wird, wenn das alles nicht richtig ist. Genau. Und dann das ganze Marketing, also wie überzeugt man eben das Branding, das Design einfach auch. Da kommen halt sehr, sehr viele Faktoren da zusammen, wo ja die meisten Leute auch jetzt keine Experten drin sind in den einzelnen Gebieten. Genau, deswegen würde ich immer sagen, also selbst wenn man die Website komplett selbst erstellt, ist es schon ganz gut, zumindest am Ende nochmal irgendwie einen Profi drüber schauen zu lassen, dass da mal ein bisschen Feedback geben kann, so was da noch vielleicht optimiert werden könnte.
Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch. Und du hast es gerade auch nochmal angesprochen. Viele denken ja dann immer so, Website ist gleich Technik. Und dann kommen aber diese ganzen Aspekte dazu, die du gerade gesagt hast. Ne? Also wir brauchen Inhalte, wir brauchen Texte, wir brauchen Bilder, wir brauchen ein Branding idealerweise, also irgendwie Farben. Ich meine, da muss man jetzt nicht für tausende Euro unbedingt das jetzt gleich vom Grafikdesigner von Anfang an machen lassen, aber man braucht ja irgendeine Art Farbkonzept oder irgendeine Art von, ne, da muss man sich eben auch Gedanken darüber machen. Und die Website muss ja auch so aufgebaut werden, dass sie Besucher in Kunden verwandeln. Darum geht es ja letzten Endes auch gerade in der Selbstständigkeit. Was sind denn da so die wichtigsten Punkte, auf die man achten muss, wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche jetzt eine Website oder ich habe auch schon eine Website und möchte gerne wissen, wie kann ich das noch verbessern, dass ich größere Chancen habe, dass aus den Website-Besuchern auch Kunden werden? Worauf muss man da achten?
Also erstmal der letzte Punkt, den man auf jeden Fall nicht vergessen darf, ist die Suchmaschinenoptimierung, dass man halt wirklich auch natürlich überhaupt erstmal Besucher kriegt. Dafür empfehle ich immer, dass man regelmäßig einen Blog schreibt, wo man vielleicht auch so Fragen beantwortet, die man regelmäßig von seinen KundInnen bekommt. Ansonsten muss man sich wirklich mal immer reinversetzen in die Lage von den Besucherinnen und potenziellen KundInnen einfach. Mhm. Was ist für die wirklich relevant? Weil die kommen ja nicht auf die Website und wollen erstmal was über dich lesen, gerade wenn sie dich noch gar nicht kennen, sondern die wollen erstmal gucken, wie kannst du weiterhelfen? Dann, ich würde wirklich immer daran denken, Klarheit ist somit das Wichtigste, dass man guckt, das Menü muss vor allem sinnvoll aufgebaut sein, dass man sich da schnell zurechtfindet, dass man da nicht irgendwelche fancy Namen vergibt, wo man dann jetzt überhaupt nicht weiß, was passiert jetzt, wenn ich darauf klicke? Ich traue mich vielleicht nicht. Man sollte vielleicht, also wirklich einfach das schön klar aufgeräumt aufbauen, so, ne, nicht überladen und immer mal wieder auch Handlungsaufforderungen aufbauen, sich für jede Seite so überlegen, was möchte ich mit der Seite überhaupt erreichen, vielleicht ein Kennenlerngespräch, dass sie das buchen oder dass sie sich in den Newsletter eintragen. Ja, und dann einfach gut schreiben, wirklich einfach aus Marketing-Sicht, dass man wirklich auch nicht nur immer diese harten Fakten aufzählt, ne, hier, das kriegst du bei mir, 13 Stunden Videomaterial und so, sondern was ist wirklich die Transformation, die ich mit meiner Arbeit jetzt bei den KundInnen so bewirken kann. Genau, das wäre so das Allerwichtigste, ganz kurz zusammengefasst.
Ja, und ich meine, jeder Punkt in sich, darüber könnten wir eine Stunde alleine mindestens reden. Aber das geht ja darum, überhaupt erstmal einen Überblick zu bekommen, wenn man jetzt sagt, so, ich habe noch keine Website oder ne, ich wüsste gerne mal, was kann ich da eigentlich noch tun, damit meine Website noch besser wird. Und du hast ja, glaube ich, auch ein Angebot, wo du so eine Art Check machst, ne, wenn jetzt jemand schon eine Website hat, dass du halt drauf guckst und sagst, okay, das und das und das könntest du noch verbessern. Ne? Genau. Was mich interessieren würde, was würdest du sagen, sind so die Aspekte insbesondere von WordPress, die gerade auch auf viele, die mit dem System WordPress starten, besonders einschüchternd oder schwierig sind?
Also erstmal die ganzen Begriffe sind erstmal vielen noch fremd und die sind auch ein bisschen verwirrend. Also da gibt es da Themes, dann gibt es Plugins, dann gibt es Page Builder und Theme Customizer und man weiß halt auch gar nicht, wo man was findet. Es gibt auch viele Dinge, die man an verschiedenen Stellen findet. Also wenn man dann da klickt, dann kommt man zum gleichen Punkt wie auf bei dem anderen. Das heißt also, erstmal muss man sich so ein bisschen in diese Begrifflichkeiten reinarbeiten und man muss halt vieles selbst aussuchen. Es ist halt noch nicht so viel vorgegeben, ne? Also man guckt, welches Theme verwendet man, was so für das Design erstmal und für das Layout so ein bisschen zuständig ist. Welche Plugins installiere ich halt für bestimmte Funktionen? Und das ist eben wirklich so Sache von dir selbst, ne? Und das ist bei Baukastensystemen vorgegeben und bei WordPress guckst du, was brauche ich? Und dann installierst du dir das eben
Ja.
selber und musst es selber einrichten.
Und bei Plugins finde ich es immer besonders schön, weil wenn du ein Plugin installierst, kann es halt sein, dass das ganze Menü wieder durcheinander gebracht wird dadurch.
Ja,
Dann
das ist
fängst du wieder an zu suchen. Ja,
genau.
aber ich sag mal, im Großen und Ganzen ist WordPress ja schon sehr, sehr ausgereift. Und WordPress hat einen riesen Vorteil, es ist nämlich kostenlos. Das muss man nochmal dazu sagen. Weil ich meine, wenn man mal bedenkt, was das für ein mächtiges, krasses Tool ist und was WordPress alles kann, ist es eigentlich krass, dass es wirklich kostenlos ist. Klar, du brauchst einen Hoster, ne, wo das ganze Zeug drauf liegt, aber es ist halt kostenlos. Das muss man sich einfach mal klar machen. Ja.
Genau, und man kann sich ja theoretisch sogar selbst einen Online-Shop da relativ kostenlos installieren und
Ja.
einrichten und spart dann auch Gebühren, die man bei den anderen Zahlungsanbietern zum Beispiel hätte.
Ja,
Ja.
genau. Magst du einmal kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen WordPress.com und WordPress.org, ist es, glaube ich, ne? Weil ich glaube es zu wissen, ich verwechsel die zwar immer, ich weiß aber, was der Unterschied ist, aber für die HörerInnen und ZuschauerInnen mal erklären, was der Unterschied ist und was du empfehlen würdest auch.
Genau, also ich empfehle auf jeden Fall WordPress.org. Da kann man sich das richtige offizielle WordPress runterladen und kann das dann bei einem Webhoster seiner Wahl, den man sich selber ausgesucht hat, installieren. Und da geht es dann irgendwie los, 5 € im Monat oder sowas zahlt man und dann hat man halt die komplette Kontrolle und Flexibilität. Wenn man zu WordPress.com geht, das ist dann wieder der Webhoster auch selbst. Also WordPress.com ist tatsächlich ein Webhoster, die dir WordPress schon anbieten. Dafür zahlst du dann aber monatlich ja relativ viel, sag ich mal. Das geht irgendwie los bei 25 €, wenn man das datenschutzrechtlich sicher machen möchte. Und man hat da auch nicht die volle Kontrolle. Also da ist wirklich so eine abgespeckte Version, die man dann da hat, wo man auch gar nicht alles frei machen kann. Also man kann da nicht irgendwie auf die Dateien zugreifen, die dann da liegen und sowas. Genau, deswegen WordPress.org da runterladen und beim Webhoster der Wahl installieren.
Genau, und wer das nicht kann, der kann ja es von dir machen lassen oder in deinen Kurs kommen, da erklärst du das, ne? Und klar, man findet online auch eine ganze Menge Anleitungen. Blöd ist nur, wenn die Anleitung veraltet ist oder wenn man zwischendurch nicht weiterkommt und keinen fragen kann. Deswegen muss man sich immer gut überlegen, ob man diese ganzen Stunden in die Hand nimmt und dann das alles selber aufsetzt, weil wenn man damit sich noch nicht auskennt, dauert es meistens länger. Wenn es jemand macht, der sich auskennt, dann dauert das, also ich würde sagen, wenn ich jetzt eine WordPress-Website installiere, 5 Minuten.
Genau, weil bei den meisten gibt es halt auch echt so eine One-Click-Installation, wo
Ja.
man wirklich einfach nur klickt und es wird
Ich meinte
installiert.
jetzt die richtige, aber
Ach
ja.
so, okay, na klar, die dauert auch nicht super lange, das stimmt.
Die One-Click dauert
Genau.
dann nur 1 Minute, ja.
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 Ja, also ich mache es tatsächlich in meinem Website-Programm so, dass ich sogar die Installation übernehme, weil ich mir halt auch denke, dass die KundInnen das ja jetzt im normalen Business-Alltag nicht brauchen. Das sind ja alles keine Webdesigner, zumindest alle, die ich bis jetzt als Kunden hatte. Und dann ist das ja
Ja.
total sinnlos, dass die das dann auch noch lernen, wie man das halt installiert und
Ja, das
einrichtet, die
stimmt.
Plugins konfiguriert und sowas. Das heißt, dann mache ich das eben schnell für die und dann sind die glücklich und können sich dann auf den wirklichen Kerninhalt sozusagen konzentrieren, um
Ja, das
das
stimmt
einfach
voll.
nochmal.
Und was ich halt auch wichtig finde, ist, es gibt ja so ein paar Aspekte, die man schon bei der Installation beachten muss, die später sicherheitsrelevant auch sind. Deswegen ist es halt gut, wenn man entweder jemanden hat, der es macht oder einfach das dann vernünftig eben macht für sich. Aber das wissen eben viele auch nicht, ne? Also man braucht dann auch eine Anleitung, die sich damit auch auseinandersetzt und nicht nur standardmäßig sagt, so macht das und so machen es irgendwie alle, sondern wo man halt von vornherein schon bedenkt, was weiß ich, zum Beispiel den Datenbanknamen umzubenennen, weil WordPress aufgrund dessen, dass es so verbreitet ist, natürlich auch leider muss man sagen, recht häufig Angriffsziel von Hackern ist. Das heißt, man muss halt auch wirklich schauen, dass man da Sicherheitsaspekte mit bedenkt, damit die Website halt auch sicher ist und nicht so schnell kompromittiert werden kann, ne? Gibt es denn, also was würdest du sagen, wie können Frauen so ihre Technikkompetenz im Allgemeinen und vielleicht auch ihre WordPress-Fähigkeiten im Besonderen schrittweise aufbauen? Also wo fängt man da am besten an? Wir haben jetzt gerade schon gehört, okay, Installation. Ja, kann man selber machen, kann man sich machen lassen, aber danach kommt ja noch eine ganze Menge. Die Installation ist ja nur der allererste Step. Aber wie kann man sich auch an so ein komplexes System oder an Technik allgemein so Schritt für Schritt rantasten, um zu merken, also um auch Erfolgserlebnisse zu haben? Das ist ja auch wichtig, damit wir diese Selbstkompetenz und Selbstermächtigung auch irgendwie hinbekommen.
Also ich würde sagen, gerade da es am Markt jetzt mittlerweile schon unheimlich viele Expertinnen gibt, ist das ja jetzt keine Schande, dass wenn man das System regelmäßig nutzt, dass man sich da mal vielleicht irgendwo eine Beratungsstunde bucht. Also ich bin ein Fan davon, das erstmal einfach selbst auszuprobieren. Jetzt auch zum Beispiel Active Campaign oder so ist ja ein relativ komplexes Newsletter-System. Man loggt sich ein, man ist erstmal völlig erschlagen. Da hatte ich dann aber zufällig einen Kurs zu dem Programm und dann habe ich mir einen Samstagnachmittag quasi genommen und mir das mal Schritt für Schritt angeschaut und dann war es halt auch gar nicht so schlimm. Also ich glaube, ja, wenn man da wirklich eine gute Anleitung findet oder eine Expertin, dann kriegt man das auch hin.
Was ich bei meinen KundInnen ganz oft beobachte, also ich meine, ich bin ja Business Coach und Strategin, aber trotzdem haben wir natürlich in einigen Programmen auch ein paar technische Anleitungen mit drin, soweit es die Kunden eben benötigen, um das jeweilige Kursziel zu erreichen. Und was ich ganz oft beobachte, ist, dass viele ab dem Moment völlig lost sind, wenn auf ihrem Bildschirm etwas minimal anders aussieht als in der Anleitung und sich dann direkt völlig verunsichern lassen. Was wäre dein Tipp, wie man dann in so einer Situation am besten weiter vorgeht?
Tief durchatmen, dann erstmal gucken, ob man den gleichen Punkt vielleicht doch nochmal an einer anderen Stelle findet. Googeln, Hilfeanleitung durchschauen, oder dem Support mal schreiben.
Ja.
Aber genau. Und generell würde ich, das hatte ich jetzt zur vorherigen Frage vielleicht noch vergessen, man muss ja auch nicht immer mit den allerkomplexesten Systemen anfangen. Man muss ja nicht sofort irgendwie eine Webinar-Software sich kaufen und mit Active Campaign einsteigen. Es gibt ja von den meisten, für die meisten Tools auch, die man braucht, auch erstmal eine einfache Variante. Man kann ja mit Trello für die Organisation von To-Dos anfangen. Es gibt ein ganz süßes WordPress-Plugin, das heißt MailPoet. Da kann man einfach direkt im Backend von WordPress so E-Mails und Newsletter verschicken. Funktioniert wunderbar, hat dann halt nicht 5 Milliarden Funktionen. Aber es ist kostenlos, es ist ganz einfach zu bedienen und deswegen, also generell macht es euch wirklich nicht so schwer immer, dass ihr gleich alles auf einmal machen wollt und alles die komplizierteste Variante und so.
Ja. Also Step by Step einfach mal was ausprobieren und gucken, worauf man Lust hat und dann erstmal loslegen. Und ich glaube, was auch wichtig ist, das hast du am Anfang schon angesprochen, ich wiederhole es nochmal, diesen Perfektionismus auch einfach sein zu lassen, ne? Immer diesen Anspruch zu haben, jeder Klick muss sofort beim ersten Mal sitzen. So. Also ich meine, kein Mensch erwartet von einem, wenn man was Neues lernt, dass irgendwie alles sofort perfekt klappt. Und warum erwartet man das von sich selber, wenn man halt eine ganz neue Fähigkeit lernt? Ne? Und ich glaube, da muss man einfach auch mehr Geduld mit sich selber haben und nicht immer gleich, keine Ahnung, manche Leute kriegen ja regelrecht Panikattacken, wenn irgendeinen Knopf drücken und dann ist irgendwas nicht, also sie sehen irgendwas, wo sie nicht genau wissen, was es bedeutet. Und da muss man, glaube ich, einfach cool bleiben. Wie stehst du denn zu diesem Thema englischsprachige Tools versus deutschsprachige Tools? Es geht gar nicht um DSGVO, es geht wirklich um die Sprache jetzt bei der Frage. Würdest du Leuten, die nicht so gut Englisch können, überhaupt empfehlen, englische Tools zu verwenden? Oder dann sollte man lieber direkt auf deutschsprachige Tools ausweichen, die ja häufig nicht ganz so funktional top sind, muss man leider sagen. Was ist da so deine Empfehlung?
Oh, das ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube, das muss jeder so ein bisschen selbst einschätzen können, weil ich kenne tatsächlich einige Leute, die haben so Probleme mit Englisch, dass sie damit überhaupt nicht zurechtkommen, dass sie wirklich dann jedes einzelne Wort nachschauen müssten. Und in dem Fall würde ich auf keinen Fall ein englischsprachiges Tool empfehlen. Wenn man so ein bisschen damit klarkommt und ja, so einigermaßen Englisch versteht, dann kann man ruhig die englischsprachigen Tools verwenden, weil die meistens relativ, ja, ich sag mal, selbsterklärend sind, weil auch gerade die Begriffe sind ja sehr, sehr gängig. Und jetzt, wenn man im Online-Business gerade auch irgendwie durchstarten möchte, ich glaube, da muss man sich früher oder später schon so ein bisschen auch mit englischsprachigen Begriffen da auskennen.
Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, was immer noch ein wichtiger Aspekt ist, den viele vergessen, man kommt dann vielleicht einigermaßen klar mit dem Tool, aber spätestens, wenn man Hilfe vom Support braucht, dann muss man meistens auch irgendwie kommunizieren können auf Englisch, weil diese Englisch-Tools ja meistens keinen deutschen Support haben. Und spätestens dann, glaube ich, kriegen viele immer Probleme, weil sie vielleicht noch verstehen, was sie da auf dem Bildschirm sehen. Aber wenn sie selber formulieren müssen, was ihr Problem ist, dann steigen viele aus. Also das sollte man, finde ich, so als Aspekt einfach nochmal im Hinterkopf haben. Ne? Wie gut ist mein Englisch und könnte ich im Zweifelsfall dann beim Support auch was nachfragen, wenn ich das jetzt nicht alleine rausfinde oder so, ne?
Das stimmt. Also man kann natürlich das mit Google Translate versuchen. Ne, das übersetzt das dann so einigermaßen, aber
ja. Stimmt, da gibt es ja mittlerweile schon gute Hilfsmittel. Es ist nur manchmal so, wenn es halt sehr spezifische technische Sachen sind, muss man bei der Übersetzung auch immer so ein bisschen gucken. Aber der Witz ist, dass ja die Leute, die in dem Support sitzen, häufig ja auch gar keine englischen Muttersprachler sind und selber total viele Fehler machen. Und deswegen ist es dann auch nicht mega schlimm, wenn man Fehler macht. Die sind das ja auch gewohnt, dass da Leute kommen, die jetzt nicht perfekt Englisch können oder so. Ne? Also die verstehen einen meistens dann schon auch trotzdem. Aber das ist, finde ich, nochmal ein wichtiger Aspekt, über den man sich Gedanken machen sollte. Ja, wie ist das denn, wenn du mit deinen Kundinnen zusammenarbeitest? Wie muss man sich das denn vorstellen? Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hey, ich habe noch keine Website, aber ich will mich jetzt selbstständig machen, wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt, sich mit dem Thema Website auseinanderzusetzen? Ich weiß, wir haben da unterschiedliche Ansichten. Ich bin ja Business Coach und ich sage immer, die Website sollte nicht unbedingt das allererste sein, was du machst, weil meistens man ja dann, wenn man die Website dann die Texte schreiben muss, spätestens wahrscheinlich merkt, dass man noch nicht so viel Klarheit hat, über was man eigentlich genau machen will oder nicht. Aber was ist so aus deiner Erfahrung, aus deiner Expertise, was empfiehlst du, wenn jetzt jemand sagt, ich will mich selbstständig machen, ich brauche eine Website? Wann ist der beste Zeitpunkt, um loszulegen mit dem Thema?
Also ich glaube, eine Website muss auf jeden Fall nicht am Anfang sein, das sage ich auch als Webdesignerin,
Nicht
sondern
als
man muss sich,
allererster Step,
nee,
ja.
genau, also man muss sich auf jeden Fall schon mal klar darüber sein, was man überhaupt anbietet. Es sei denn, man hat wirklich irgendwas wie einen Friseurladen oder sowas. Da kann man ruhig so eine Visitenkarten-Website machen, wo man einfach die Adresse dann schon mal draufschreibt und wo die Kunden Termine buchen können. Bei allem anderen, also gerade wenn es so um Online-Business und so geht oder Coaching, was man ein bisschen besser auch erklären muss, wo man so ein Angebot schon so ein bisschen ausgefeilt haben sollte. Da muss man, glaube ich, wirklich klar haben, wer sind so meine Wunschkundinnen, dass man auch weiß, wen man überhaupt ansprechen möchte, wie der Stil so sein soll. Ja, dann einfach das Angebot natürlich. Und erst dann, wenn man das so wirklich ein bisschen klarer hat, dann sollte man sich an die Website machen, weil ansonsten macht man sich ganz viel Arbeit doppelt. Und genau, wenn wir zusammen, also wenn ich mit jemandem arbeite und wir erarbeiten zusammen eine Website, dann gibt es zu Beginn erstmal ein Kennenlerngespräch natürlich und danach füllt die Person einfach einen Fragebogen aus, wo wir das alles auch nochmal gemeinsam sozusagen erarbeiten, wo wir dann durchgehen, was genau ist das Angebot, welche Seiten brauchst du für deine Website, welche Funktionen brauchst du dafür und so weiter. So wäre jetzt der erste Schritt.
Ja, sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass es geht ja auch oft darum, einfach so einen Sparring-Partner zu haben, der einem einfach hilft, festzustellen, was ist jetzt der nächste Step. Weil wenn wir uns so einem komplexen Thema annähern, wie zum Beispiel Website oder Technik im Allgemeinen, dann ist es ja meistens so völlig überfordernd, weil so viele Dinge und so viele neue Begriffe auf einen einprasseln und man dann oft nicht weiß, so, muss ich mich jetzt erst mit Plugins beschäftigen oder erstmal mit den Texten oder brauche ich jetzt Bilder? Und die meisten fangen dann halt an mit den Farben, was nice ist, aber meistens nicht ganz so wichtig ist wie andere Aspekte, ne? Und deswegen ist es halt super cool, wenn man jemanden hat, der mit einem das so ein bisschen durchgehen kann. Was sind denn so Sachen, wo du sagst, das geht für mich bei einer Zusammenarbeit jetzt gar nicht seitens der Kunden und was dich so richtig nervt?
Also was gar nicht geht, ist ja jetzt einmal wegen meiner persönlichen Situation Termine in den Nachmittagsstunden. Aber
Ja,
was
okay.
ich einfach so auf persönlicher Ebene schwierig finde, ist, wenn die Kunden sehr ja so quasi über meine Grenzen gehen. Also wenn die wirklich von mir erwarten, dass ich rund um die Uhr antworte, dass ich irgendwie bestimmte Dinge, die wir anders abgesprochen haben, dass sie dann empört sind, wenn ich das jetzt nicht umsetzen kann, weil das eben so nicht abgesprochen war oder sowas. Also ich finde, das muss einfach auf so einer respektvollen, wertschätzenden Art einfach ablaufen, die Zusammenarbeit. Genau,
Ja.
also das ist mir so mit am wichtigsten eigentlich, ne? Dass man so im Vorfeld schon mal abklärt, passt das von der menschlichen Ebene einfach und ja, wenn irgendwas nicht passt, dann, dass man das auch freundlich miteinander absprechen kann.
Ja, wie zwei Erwachsene halt, ne? Also man denkt
Genau.
immer so, das ist doch alles selbstverständlich, aber wir beide wissen, dass das nicht immer so der Fall ist. Und gerade dieses Technikthema ist ja für viele auch so sehr emotional besetzt. Und wenn dann halt in der Zusammenarbeit vielleicht irgendwas nicht perfekt klappt oder jemand denkt so, oh, jetzt wollte ich doch das haben und jetzt sagt die Steffi, aber sie kann das nicht machen oder will das nicht mal, wie auch immer. Ja, dann ist es natürlich für viele auch so ein emotionales Ding irgendwie. Aber man kann eben über alles reden, ne? Also ich glaube, das war der Punkt, den du machen wolltest.
Genau.
Ja. Ja, super gut. Und ich glaube, es ist auch einfach wichtig, dass man auch hört auf den Experten. Ich kann mich erinnern, dass wir in irgendeinem Gespräch auch mal darüber geredet haben, dass du manchmal auch KundInnen hast, die dann zwar dich buchen, aber dann irgendwie auch, keine Ahnung, selber sich belesen und dann dir widersprechen, wenn du dann was empfiehlst. Und ich meine, klar, jeder hat ja seine eigene Meinung und die dürfen ja ihre eigene Entscheidung treffen, aber dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, wenn man dann auch deiner Empfehlung folgt, oder?
Genau, also es wäre natürlich ganz cool, aber letztlich überlasse ich das auf jeden Fall den KundInnen, was sie dann daraus mitnehmen. Also ich empfehle das, was ich jetzt aus meinen jahrelangen Erfahrungen so mitgenommen habe. Wenn sie sich aber dagegen entscheiden und was anderes ausprobieren möchten, ist es völlig in Ordnung für mich. Also das, ja, die können ja sowieso auch die Website nach unserer Zusammenarbeit noch komplett wieder umschmeißen und alles ändern und naja, damit machen quasi, was sie möchten. Deswegen,
Ja.
ja, ist das schon okay.
Okay, vorletzte Frage. Siehst du aktuell irgendwelche Trends, wenn es jetzt um Websites, WordPress-Websites geht? Gibt es gerade einen Trend, wo du sagst, so das wollen jetzt irgendwie alle haben oder das sehe ich jetzt ganz oft? Was würdest du sagen, ist so der aktuelle Stand da?
Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es direkt mit Website an sich zusammenhängt, sondern mit dieser Online-Business-Branche. Branche eher, dass viele vielleicht viel zu früh anfangen, auf online umzuschwenken, bevor sie überhaupt jetzt so eins zu eins schon Kunden gewinnen. Also, dass sie wirklich versuchen, sofort über Newsletter Online-Kurse zu verkaufen und jetzt nicht erstmal anfangen mit Kennenlerngesprächen, dass sie halt erstmal wirklich in der eins zu eins Arbeit rausfinden, was die Menschen überhaupt brauchen, wie sie denen helfen können. Und das spiegelt sich dann halt bei den Websites immer weiter, dass dann viele wirklich schon Newsletter installiert haben wollen, aber die schaffen es zum Beispiel noch gar nicht überhaupt regelmäßig auch Newsletter rauszuschicken an Kunden. Und dann macht es natürlich noch gar keinen Sinn.
Ja.
Also vielleicht so insgesamt einfach, dass zu früh schon zu viel gewollt wird, was noch gar nicht notwendig ist. Oder ein eigener Online-Shop oder sowas zum Beispiel, ne? Dass man eine eigene Kursplattform möchte, obwohl man jetzt noch keine Reichweite hat und noch gar keine Online-Kurse anbietet und sowas halt.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser Perfektionismus, ne? Man will von Anfang an gleich irgendwie alles perfekt machen für das Business, wie es vielleicht in 5 Jahren mal sein wird, aber das ist ja meist noch gar nicht notwendig und damit macht man ja auch dieses Technikthema viel komplexer, als es am Anfang sein muss, wenn man sich lauter Sachen aufhilft, die man vielleicht irgendwann braucht, aber jetzt halt einfach mal noch nicht, ne?
Ja, genau.
Ja, cool. Wenn man mit dir arbeiten möchte, Stefanie, wo geht man da am besten hin?
Ja, am besten auf meine Website natürlich, stefaniemotival.de mit W, nicht mit V. Das schreiben die meisten immer falsch. Genau, und da findet man dann jetzt meine aktuellen Angebote, mein Website-Gruppenprogramm oder meine 1-zu-1-Arbeit.
Super.
Ja.
Vielen Dank. Das verlinken wir nochmal in den Shownotes. Mir ist vorhin noch was eingefallen, und zwar auf deiner Startseite stand irgendwo auch das Wort Motivation. Und ich dachte so, da könntest du doch Motivation draus machen.
Ja, das stimmt, theoretisch. Also die Worte sind sehr ähnlich, das haben schon mehrere gesagt. Das passt auch.
Ja, kannst du dir noch überlegen. Alles klar. Vielen Dank, liebe Steffi, für das spannende Gespräch über Frauen und Technik, über WordPress und wie man loslegt mit seiner eigenen Website. Aber auch wenn du, liebe Zuhörerin, Zuhörer oder Zuschauer, Zuschauerin, mit Steffi arbeiten möchtest, du hast schon eine Website, das ist auch möglich. Die Steffi schaut sich auch gerne deine Website an und gibt dir dann da Optimierungstipps. Und stefaniemotival.de. Ich freue mich, dass du da warst, liebe Stefanie. Vielen Dank für das Gespräch und dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast.
Ja, vielen lieben Dank an dich für die Einladung.
Sehr gern. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Diese Episode ist zwar zu Ende, aber verabschieden müssen wir uns noch nicht. Gehe jetzt auf katharina-lewald.de/guide und hole dir meinen kostenfreien Online-Kurs Starter-Guide. Außerdem findest du auf katharina-lewald.de viele weitere hilfreiche Ressourcen für dein Online-Business und auch die Möglichkeit, dich für mein Programm Launch Magie zu bewerben. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über deine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.